Radio Free FM sende Löcher noch und nöcher.
Radio Free FM auf der 102,6 in Ulm und um Ulm herum und auch in Neu-Ulm sind wir zu hören. Alle vier Wochen um 17 Uhr gibt es am Donnerstag die Sendung Eine Stunde mit und jedes Mal haben wir einen Gast. Heute wieder einen Gast von Neu-Ulm, von der HNU. Und ich begrüße sehr herzlich die Vizepräsidentin der HNU, die Frau Professor Dr. Julia Kormann. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen zurück. Vielen Dank, dass ich da sein kann.
Sehr gerne. Am Anfang macht man das immer so, dass der Gast sich vorstellt. Das heißt, bei Ihnen mit Ihrem Werdegang, was Sie alles gemacht haben, bevor Sie dann Ihre Ära an der HNU eingeleitet haben.
Was ich alles gemacht habe, ja. Julia Kormann, erstmal nochmal mein Name, Vizepräsidentin an der Hochschule Neu-Ulm seit 2010, seit 2009 an der HNU. An einer Hochschule stellt sich natürlich gleich die Frage, was habe ich denn studiert? Was ich studiert habe, war in längst vergangenen Zeiten etwas, was man heute niemand mehr wirklich empfehlen würde. Literaturwissenschaft, Philosophie, BWL im Nebenfach ging das ja damals im Magister. Promoviert habe ich in Literaturwissenschaft die erste Arbeit über die Verarbeitung der Wende von 1989 in der Literatur ostdeutscher Autorinnen und Autoren. Danach war ich 10 Jahre in der internationalen Top-Management-Beratung, bevor ich dann festgestellt habe, dass Hochschulprofessur an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften eigentlich eine ganz spannende Alternative wäre.
Und da sind Sie jetzt schon seit geraumer Zeit, immerhin seit 15 Jahren. Wie haben Sie denn das hinbekommen? Die lange Zeit, meine ich, und vor allem die Verlängerung, ist ja nicht ganz üblich.
Also, als Vizepräsidentin kann man sich regelmäßig zur Wiederwahl aufstellen lassen, wenn man da noch Ideen hat. Und tatsächlich bin ich einmal über die eigentlich vorgesehene Zeit von 12 Jahren in der Amtszeit hinaus gewählt worden. Da muss der Hochschulrat dann erst wählen, dass er wählt, und danach wählt er. Aber ja, meine Kollegen wollten mich offenbar nicht loswerden.
Sehr schön. Was macht man denn so als Vizepräsidentin? Sie sind ja dann nicht in der Lehre oder in der Forschung oder sowas tätig, sondern ist es in Anführungszeichen nur Orga? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Um Gottes Willen. Nein, nein. Also zunächst einmal, alles, was an der Hochschule gemacht wird, beruht grundsätzlich auf dem aktuellen Stand des Wissens. Und gerade im Bereich Studium und Lehre haben sich ja in den vergangenen 15 Jahren, 20 Jahren enorme Dinge ereignet. Das, was Hochschule für angewandte Wissenschaften heute ist, ist mit dem meiner Studienzeit gar nicht mehr vergleichbar. Was sich am meisten geändert hat, ist sicherlich, das ist Ihnen vertraut, dieser Shift from Teaching to Learning im Rahmen des Bologna-Prozesses. Darf ich ein ganz klein bisschen über den Bologna-Prozess schwärmen?
Selbstverständlich.
Weil der Bologna-Prozess wird häufig als Ursprung allen Übels, das wir heute an den Hochschulen verzeichnen, genannt. Tatsächlich ist es nicht der Bologna-Prozess selber, sondern in weiten Teilen seine Umsetzung. Haben Sie schon mal die Lissabon-Konvention und hier vor allem die Präambel gelesen? Nee, oder? Ich bin absoluter Fan dieser Präambel. Die atmet den Geist Europas, die atmet diesen Geist von Bildung, wie wir ihn an den Hochschulen leben und mit den Akteuren in unserer Region leben. Nämlich die Befähigung der Studierenden zur Mitgestaltung, zur verantwortlichen Mitgestaltung unserer Zukunft in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, auch in der Politik zu mündigen Bürgern. Deshalb lesen Sie einmal wenigstens die Präambel. Die ist uns Auftrag und Wegleitung. Mit dem Bologna-Prozess üblicherweise verbunden ist ja diese Umstellung auf das gestufte System. Ich habe damals noch Magister gemacht und habe danach promoviert. Andere haben Diplom gemacht und danach promoviert. Heute haben wir ja zwei Abschlüsse vorher, nämlich einmal den Bachelor und dann eben den Master, die an Hochschulen und Universitäten nicht nur bundesweit, sondern auch europaweit angeboten werden. Häufig wird mit dem Bologna-Prozess ja auch verbunden, dieses Thema, werden wir jetzt alle gleich gemacht? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir können uns auf wunderbare Art und Weise differenzieren, aber was in den einzelnen Hochschulen gelehrt wird, kann woanders anerkannt werden. Also es ist nicht das Gleichmachen, sondern es ist vielmehr das Anerkennen. Du hast woanders etwas studiert, also erkennen wir das hier an. Das ist das eine, was sich geändert hat. Einmal eben dieses gestufte Hochschulsystem und damit dann eben verbunden. Nicht mehr der Fokus darauf, was im Einzelnen gelehrt wird und gelernt wird an den einzelnen Hochschulen, sondern der Fokus auf die Kompetenzen, auf die Befähigung der Studierenden dazu, etwas zu wissen, etwas zu tun, etwas zu erläutern. Und das ist etwas, was natürlich alle Hochschulen auch vor Herausforderungen gestellt hat, ne, in der Umstellung der Systeme. Da sind wir aber jetzt sehr weit und alle unsere neuen Studiengänge, sehen Sie auch, sind wunderbar geschnitten nach den neueren Modellen, wie man heute Hochschule gestaltet.
Hat sich auch die Rolle der Fachhochschule im Vergleich zur Universität gewandelt? Weil da habe ich auch den Eindruck, dass das ja sonst immer so ein bisschen ein kleinerer Ableger war, der nicht so ganz ernst genommen worden ist in den früheren Zeiten. Ist da das Standing jetzt auch besser geworden?
Also zunächst einmal das Standing, ja, auf alle Fälle. Die Frage ist natürlich, von welcher Perspektive, unter welchen Kriterien man es betrachtet. Aber auch noch mal, um die Frage zu beantworten, wie sich die Rolle der Hochschulen verändert hat. Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind heute in ihrer Bildungsmission Universitäten durchaus vergleichbar auf eine gewisse Art. Auf eine andere Art und Weise haben wir natürlich den großen Vorteil, unsere Professorinnen und Professoren kommen aus der Praxis. Also wir haben alle mal promoviert und haben danach einen signifikanten Teil unserer Berufstätigkeit in der Praxis verbracht. Gleichzeitig sind wir aber natürlich Wissenschaftler geblieben. Das heißt also, wir vereinbaren in sehr vorteilhafter Weise für die Studierenden diese Perspektive aus der Praxis, was tut sich in der Wirtschaft gerade, was braucht die Wirtschaft, wie verändert sich die Wirtschaft auch, stehen aber gleichzeitig mit beiden auf dem Boden der Wissenschaft. Was tut sich in der Wissenschaft gerade? Und das befähigt uns natürlich, eine andere Rolle zum einen gegenüber den Studierenden wahrzunehmen, zum anderen aber auch gegenüber den Partnern in unserem regionalen Innovationssystem. Gegenüber den Studierenden vollzieht sich eben mit dem zuvor schon genannten Shift from Teaching to Learning auch immer mehr die Rolle als Lernbegleiter. Wir werden sicherlich später noch mal darauf zu sprechen kommen, wie denn KI, es schwebt ja heute über allem, die Bildung verändert. Auch hier ist schon ein Anknüpfungspunkt dafür. Wir sind nicht mehr dafür zuständig, den Studierenden Wissen einzutrichtern, sondern viel wichtiger ist die Befähigung, die Erhöhung von Handlungskompetenzen in der Praxis. Und das können wir natürlich an der HRW besonders gut. Gleichzeitig darf natürlich nicht vernachlässigt werden, die Universitäten sind immer noch zum überwiegenden Teil der Hort der Grundlagenforschung. Wir machen das auch, aber in sehr kleinem Umfang. Der größte Umfang ist natürlich bei uns die angewandte Forschung und entsprechend auch die praxisorientierte Lehre. Wir können nicht alleine existieren und die Universitäten ihrerseits auch nicht. Wir ergänzen uns im Bildungssystem insgesamt.
Die Innovation haben Sie schon angesprochen. Da hat man so den Eindruck, dass Sie da so ein bisschen unter Druck stehen, immer innovativ zu sein. Oder kommt es einfach aus der HNU so heraus?
Wir sind innovativ. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Nein, wir sind es einfach. Innovationen waren ja ursprünglich mal, oder wenn man sich überlegt, was ist denn eigentlich eine Innovation, denkt man sich, schlaue Leute in irgendeinem Elfenbeintum, sei es beim Unternehmen oder an der Universität, lassen sich was Schlaues einfallen. Und dann übergeben sie es an die Praxis und sagen, hier, guck mal, ich habe da was, ich gebe dir das. Und dann weißt du ein bisschen mehr und ich weiß noch so viel wie vorher und forsche weiter. Das ist ja auch seit ungefähr 10, 15 Jahren nicht mehr das Innovationsverständnis, das wir heute haben. Seit roundabout 10 Jahren sprechen wir ja über die transformativen Wissenschaften. Die Wissenschaften, die den Anspruch haben, etwas zu verändern. Und da lautet dann Innovation, ich weiß was, du weißt etwas, wir beide tauschen uns aus, dann wissen wir beide mehr und können auf die Art und Weise praxisrelevantere Innovationen erzeugen, die dann die Handlungskompetenz der Akteure in der Praxis auch erhöht. Derjenige, der das angefangen hat, war Uwe Schneidewind mit Transformative Wissenschaften. Und dieses Modell von Innovationen, das ich gerade ein bisschen vereinfacht zusammengefasst habe, ist das Modell der Quadruple- bzw. Quintuple-Helix-Innovation nach Karajanis-Kampel, die das zum ersten Mal veröffentlicht haben. Also dieses Modell, dass Innovationen im Zusammenspiel der Akteure aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aber auch aus den Kommunen und der organisierten Zivilgesellschaft entstehen. Und das ist natürlich ein anderes Verständnis von Innovationen, als ich es traditionell habe, wenn Innovationen im Elfenbeinturm entstehen. Und genau da ist natürlich die Rolle der HAWs im regionalen Innovationssystem eine ganz andere inzwischen geworden und damit natürlich auch die Rolle der Professorinnen und Professoren, klar.
Ich kenne es noch von damals von der Uni, da war das der Elfenbeinturm, da hat man auch keine Rechenschaft geben müssen. Da war ja auch der Auftrag der Universität einfach, habt Spaß und macht irgendwas für die Elite. So sind die ja ursprünglich entstanden. Wir müssen uns irgendwie vergnügen. Die Produktion und die Innovativität, wenn die gekommen ist, gut, aber das hat sich jetzt schon massiv geändert, dass da wirklich richtig performt wird und auch sehr zielgerichtet, habe ich den Eindruck.
Das trifft für die Universitäten zu, das trifft ebenso eben für uns als Hochschulen für angewandte Wissenschaften zu, denn bei uns ist das ja im Genom sozusagen verankert durch diesen Zusatz für angewandte Wissenschaften. Übrigens, wissen Sie, was Hochschulen für angewandte, also was angewandte Wissenschaften sind? Ich habe die ganze Bibliothek zum wissenschaftlichen Arbeiten, die wir in unserer Bib haben, durchforstet, als ich an die HNU kam 2009, weil ich mir gedacht habe, ich muss jetzt mal herausfinden, was ist das eigentlich, angewandte Wissenschaften? Und dann habe ich in einem Standardwerk zum wissenschaftlichen Arbeiten aus den USA eine wunderschöne Definition gefunden. Universitäre Wissenschaften helfen uns, die Welt besser zu verstehen. Woraus sind Kometen gemacht? Warum sind die Dinosaurier gestorben? In der Forschungsfrage ist aber der Anwendungsbezug nicht enthalten. Unternehmensberater, ne, die bei denen ich früher war, die helfen uns, ein Problem zu lösen. Wie kann ich etwas verändern? Was soll ich konkret tun? Und jetzt kommt's, die Hochschulen für angewandte Wissenschaften helfen uns, das Problem besser zu verstehen, um in der Praxis bessere Entscheidungen treffen zu können. Und das zeichnet uns aus. Und da sieht man auch, die Universitäten können nicht ohne uns und nicht ohne die Praxispartner. Wir können nicht ohne die Universitäten und ohne unsere Praxispartner im regionalen Innovationssystem. Und so ergibt dann alles einen Sinn.
Sie haben die KI schon angesprochen. Es ist ja eine ganz massive Änderung, die jetzt auch ganz neu ist und man wahrscheinlich auch noch gar nicht jetzt so richtig absehen kann, was es bedeutet. Ich hatte einen Kollegen, glaube ich, der Herr Inders, der dann gesagt hat, ja, die Professoren müssen jetzt damit leben, dass sie nicht mehr der Allwissende im Raum sind. Können damit alle umgehen? Haben Sie da schon für Konzepte oder ist es alles noch so unklar, weil es jetzt aktuell gerade im Werden ist, der Prozess?
Also definieren wir, was heißt allwissend. Erstmal, allwissend ist heute keiner mehr, sondern wir stehen alle auf Wissensinseln und je mehr wir wissen, desto mehr wissen wir, was wir nicht wissen. Zurück auf die Frage, wie verändert KI unsere Rolle? Es war schon seit der Umstellung auf den Bologna-Prozess nicht mehr so, dass die Lehrenden, Professoren vorne stehen können, irgendetwas Schlaues von sich geben können und dann der Hoffnung sind, dass die Studierenden dieses Wissen auswendig lernen und in 90 Minuten zurücktransferieren auf ein Blatt Papier. Das ist nicht mehr der aktuelle Stand des didaktischen Wissens. Shift from Teaching to Learning heißt, wir unterstützen die Studierenden in ihrem Kompetenzerwerb. Das ist schon mal eine andere Rolle. So, jetzt kommt KI hinzu. Alle Unternehmen, die uns Absolventinnen und Absolventen abnehmen, werden selbstverständlich davon ausgehen, dass diese jungen Menschen in der Lage sind, die KI effektiv und effizient zu nutzen. Und das ist jetzt unsere neue Aufgabe. Es geht bei dem reden wir lieber statt Wissen über den Erwerb von Handlungskompetenzen. Denn wenn Sie sich mit den Unternehmen heute unterhalten, was wollen die Unternehmen? Die wollen motivierte Menschen, die wollen Menschen, die pünktlich sind, die wollen Menschen, die zuverlässig sind, die sich aber auch engagieren. Ich habe noch keinen Arbeitgeber gesprochen, der gesagt hat, eure Absolventen sind nichts, weil die können nicht den Dreisatz. Oder die wissen nicht, wer Bismarck war. Also die reinen Wissenselemente sind es nicht, sondern es ist die Frage, wie gehe ich mit dem Wissen um? Und da erlauben Sie mir einen Zusatz. Je mehr ich darüber nachdenke und je mehr ich auch darüber lese, wie KI uns verändert, die Art und Weise zu denken, die Art und Weise, Schlussfolgerungen zu ziehen, das ist doch das, wo wir die KI jetzt nutzen können, wo wir aber aus unserer langjährigen Erfahrung als Wissenschaftler immer noch einen Mehrwert bieten können.
Die KI kann das natürlich alles nicht ersetzen, aber ich denke mal an so ganz, ganz praktische Sachen wie, was es bei uns gab, seitenweise Hausaufgaben ausarbeiten, 20-seitigen Aufsatz schreiben. Braucht man heute im Prinzip ja gar nicht mehr machen, weil woher weiß ich, wer das Ding überhaupt geschrieben hat?
Ganz ehrlich, wenn Sie eine Mail bekommen, die jemand mit KI geschrieben hat, haben Sie Lust, die zu lesen oder sagen Sie dann, liebe KI, bitte fass mir die von der KI geschriebene Mail zusammen? Ist doch Blödsinn. Also, wir beschäftigen uns ja auch in den zahlreichen Drittmittelprojekten, die an der HNU auch im Bereich Studium und Lehre laufen, auch mit dem Thema der digitalen kompetenzorientierten Prüfungen. Und seitdem die Corona-Zeit, die Veränderung auch der Studien- und Prüfungsordnungen in dieser Zeit einige Veränderungen möglich gemacht hat, ist das bei uns an der HNU auch weit verbreitet, dass wir im Bereich der digitalen kompetenzorientierten Prüfungsformen experimentieren. Und wir haben an der HNU eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die inzwischen die Prüfungsformen eben so stellen, dass die Nutzung von KI da durchaus mit erfordert wird und auch das Prompting den Studierenden beigebracht wird. Also auch da geht es wieder darum, sinnvoll die Dinge nutzen und Handlungskompetenzen aufbauen.
Klingt so jetzt nicht von der KI, sondern generell die Rolle, dass da deutlich der Anteil der Pädagogik und der Didaktik deutlich angehoben ist im Vergleich zu früher, kommt mir zumindest so vor.
Auf alle Fälle. Und das musst du jeweils für dein eigenes Fach ausdifferenzieren. Vielleicht nehme ich nochmal das Beispiel. Sie haben vorhin gesagt, da haben wir Hausarbeiten geschrieben. Mit den Hausarbeiten sollte ja etwas geprüft werden. Zum Beispiel, ob sie wissenschaftlich arbeiten können oder ob sie ein Thema in der Tiefe aufbereiten und durchdringen können. Da ist die Hausarbeit eine Möglichkeit. Da gibt es aber auch andere Möglichkeiten, in denen ich möglicherweise in einem anwendungsorientierten Kontext auch ein Artefakt erstellen kann, durchaus mit Hilfe von KI, und dessen Erstellung ebenso wie die Nutzung von KI mit dem dazugehörigen aktuellen Stand des Wissens dokumentieren kann. Dann habe ich halt ein anderes Ergebnis. Dann habe ich nicht eine klassische Hausarbeit, sondern dann habe ich ein Artefakt mit wissenschaftlicher Dokumentation und möglicherweise noch einer Erläuterung in einer Art von Präsentation oder Verteidigung. geprüft, wird letztendlich das Gleiche. Bin ich in der Lage, das hinzubekommen?
Also ist da auch die HNU gut vorbereitet auf diesen Prozess, der gerade im Werden ist und keiner genau weiß, wo er hingeht. Aber es ist natürlich etwas, was alle Unternehmen beschäftigt. Das bringt uns gleich direkt zum nächsten Thema. Die Unternehmen, mit denen Sie zusammenarbeiten, das ist ja dann gleich der weitere ganz große Trumpf und sagen wir so ein Markenzeichen von der HNU hier in Neu-Ulm, die Region, also diese Zusammenarbeit mit den Unternehmen hier in der Region fest verankert. Man hat immer direkt ja auch die praktische Umsetzung und das funktioniert natürlich nur mit den Firmen hier vor Ort, oder?
Genau. Da haben wir ein umfangreiches Netzwerk. Es ist so, einerseits hat jeder Kollege und jede Kollegin, die natürlich aus der Praxis kommen, ein Netzwerk an Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten. Und zwar nicht nur aus der Region, sondern durchaus auch national aufgestellte Unternehmen und insbesondere natürlich auch international agierende Unternehmen, die möglicherweise an den Standorten unserer internationalen Partnerhochschulen sind. Also der Reach ist durchaus erhöht. Aber tatsächlich ist das der Fall. Die Unternehmen kommen auf die Kolleginnen und Kollegen zu und sagen, ich habe da ein Thema, ich habe da ein Problem. Und entweder das eignet sich dann für eine klassische Seminararbeit oder Bachelorarbeit, also eine wissenschaftliche Arbeit, oder es eignet sich möglicherweise für eine Kooperation in der Lehre, in einem bestimmten Modul, in einem bestimmten Veranstaltungsformat, oder es eignet sich wiederum für ein Projekt in der angewandten Forschung. Das muss man dann miteinander ausloten. Und da haben wir seit einiger Zeit jetzt ja auch eine Stelle, die sich ganz konkret mit diesem Transfer beschäftigt. Transfer als dritten Kernprozess der Hochschulen an der Schnittstelle zur Lehre oder auch an der Schnittstelle zur Forschung.
Können Sie einfach mal so ein paar Beispiele geben für Ihre Netzwerkaktivitäten, dass man da mal so ein bisschen auch einen Eindruck bekommt? Es gibt natürlich wahrscheinlich zahlreiche, aber vielleicht haben Sie so ein paar Leuchtturmprojekte oder ein paar besonders spannende oder ein paar, die jetzt besonders medienwirksam sind, dass man so ein bisschen mal das auch einschätzen kann. Gerne auch vielleicht mit internationalen Playern, weil man dann sonst immer sagt, ja, die in Neu-Ulm, die sitzen da in ihrer Provinz und machen da halt so ein bisschen vor sich hin. Aber so ist es ja nicht, ne?
So ist es durchaus nicht. Also, wenn ich da jetzt auch nur einen herausnehmen würde, dann wären alle anderen beleidigt, die ich jetzt nicht aufzählen würde. Deshalb nehme ich ein Projekt, das sicherlich ein Paradebeispiel war, InnoSüd. Ich glaube, das haben viele mitbekommen. Wir waren ja mit der Hochschule Biberach, der Universität Ulm, der Technischen Hochschule Ulm und eben wir gemeinsam dieser Verbund InnoSüd, indem wir in verschiedenen thematischen Bereichen, Energie, Mobilität etc. mit unseren Akteuren aus der Praxis, und zwar hochschulübergreifend und kommunalen Partnern etc. Projekte umgesetzt haben. Und das ist eigentlich ja immer noch so ein Leuchtturmprojekt für mich von transformativer Hochschule.
Was war da konkret der Part der HNU?
Also wir haben den ganzen Bereich der transformativen Geschäftsmodelle betrachtet. Es ist ja so, vielleicht fangen wir mal so an, mit jedem Projekt, das ich habe, habe ich immer einmal ein Thema, ich brauche eine Methode und ich brauche allein um dieses Thema zu verstehen, reicht üblicherweise nicht eine akademische Disziplin allein aus, sondern ich brauche mehrere akademische Disziplinen. Und das zeichnet eben so ein Projekt wie InnoSüd aus, in dem ich aus jedes Projekt, das ich von einem externen Partner bekomme, von Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Hochschulen, unterschiedlichen akademischen Disziplinen, aber auch unterschiedlichen methodischen Zugängen und gemeinsam mit den Akteuren aus der Praxis heraus bearbeite, zusammen mit den Unternehmen, mit den Kommunen, mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren. Ein Beispiel, ein kleines, wo ich beteiligt war, war der CSR Innovation Circle. Da haben wir uns einmal im Vierteljahr mit den Unternehmen, aber auch lokale Agenda und der gleichen Akteure mehr, regionale Energieagentur natürlich, haben wir uns getroffen und haben das Thema der nachhaltigen Transformation der Unternehmen in der Region behandelt. Und das lief dann über 4 Jahre und ich denke, wir haben in der Zeit schon ein paar wichtige Impulse setzen können.
Wie läuft es denn dann ab? Hat dann der Professor, den Sie holen, dann schon so seine Vorlieben und kennt Firmen? Kann jede Firma auf Sie zukommen? Kann also ich jetzt als Firmeninhaber jederzeit sagen, hallo liebe HNU, damit würde ich mal mich an euch wenden? Ist das generell möglich oder wird da schon so eine Vorauswahl getroffen oder haben da die Professoren natürlich ihre Spezialgebiete, ist es klar, oder gehen die Professoren aktiv auf die Firmen zu? Das ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem, oder?
Es ist eine Mischung aus beidem, aber um die Frage klar zu beantworten, jawohl, jeder kann auf die HNU zukommen und sehen, in welchen Bereichen, in welchen Formaten, in der Lehre, in der angewandten Forschung etc., die jeweilige Fragestellung am besten bearbeitet werden kann. Und das, was mir eigentlich immer am meisten Spaß macht zu sehen, ist, die Frage bleibt ja dann meistens nicht beschränkt auf eine bestimmte Interaktion in einem bestimmten Modul, dass jemand zum Beispiel mal einen Gastvortrag oder sowas hält, sondern da wird ja gleich ein Projekt daraus und dann kommen ein paar internationale Studierende dazu, da kommen vielleicht ein paar internationale Gastprofessoren dazu und schon hast du einen Austausch, der das gesamte wissenschaftliche Wissen, aber auch die Methodenvielfalt, die in den einzelnen Disziplinen herrscht, in diesem Bereich zum Tragen kommt. Das ist natürlich einfach der Vorteil, oder? Das macht riesig Spaß, wenn du an der Hochschule solche Projekte machst, as opposed to, wenn du es in einem Kontext mit einem Dienstleister machst.
Und es ist dann auch nicht unbedingt eine einmalige Sache, dass es quasi wie so ein Auftrag ist. Ich mache es halt mal, dann habe ich es jetzt, genau. Mein Produkt und freue mich meines Lebens und sage danke, lieber Hagen, auf Wiedersehen. Sondern es ist ja dann in der Regel eine dauerhafte Zusammenarbeit.
Nochmal, klug ist nur der, der weiß, was er nicht weiß. Und je mehr man weiß, desto mehr weiß man, was man nicht weiß. Kurz, sobald ich eine neue Erkenntnis habe, weiß ich, was ich als nächstes, welcher Wissensozean sich gerade um mich herum wieder ausgebreitet hat.
Mit was kann ich denn mich an die HNU wenden? Gibt's da Grenzen oder muss man sagen, nö, wir müssen es prinzipiell halt alles erstmal prüfen, ob es für uns Relevanz hat, aber kann man vorab schon einen Filter setzen oder kann man eigentlich sagen, nö, prinzipiell sind wir für alles offen?
Also, wir sind die HNU, die Business School in der oder die betriebswirtschaftlich ausgerichtete Hochschule in der Region, die Technische Hochschule Ulm, ist die eher technisch ausgerichtete. Insofern sind wir beide schon mal komplementär, ne? Die HNU eher die betriebswirtschaftlichen Themen. Aber auch die HNU macht zum Beispiel sehr viele Themen im Bereich Smart Production, im Bereich KI natürlich jetzt vor allen Dingen, aber auch im Bereich eben Informationsmanagement. Wie umgekehrt die THU dann auch betriebswirtschaftliche Kompetenzen hat. Also ganz überschneidungsfrei sind wir beide nicht, aber ganz generell kann man sagen, betriebswirtschaftliche Themen, Geschäftsmodelle, inklusive allem, was IT-mäßig damit zu tun hat, da ist man in der HNU gut aufgehoben. Wenn es darum geht, eine neue Maschine zu konstruieren, da wären wir sicherlich eher weniger der richtige Ansprechpartner.
Jetzt haben Sie es vorhin schon angesprochen, die Corona-Zeit. Jetzt kann man ja mit Rückblick hinschauen, ist es ja alles gar nicht so schlimm gewesen. Damals, in dem Moment, sah das natürlich aktuell anders aus, wenn man davor gestanden ist. Aber jetzt mal rückblickend, diese ganzen Maßnahmen, haben Sie da mal kurz gedacht, okay, das geht alles jetzt gar nicht mehr so weiter hier?
Auf alle Fälle. Also die Corona-Zeit war sicherlich die größte Herausforderung in 15 Jahren Amtszeit, die ich hatte. Ich erinnere mich noch genau, wie wir damals mitten in den Semesterferien zwischen Wintersemester und Sommersemester war ja der erste Fall in München bei einem Automobilzulieferer, dass diese Krankheit dann auch bei uns auftauchte. Und wir saßen damals zusammen im einem großen Seminarsaal, sämtliche Dekane, sämtliche Leiter der Verwaltungsabteilungen. Und wir haben gesagt, es gibt drei Möglichkeiten. Die eine ist, ist alles gar nicht so schlimm, geht an uns vorbei. Worst case wäre, die Hochschulen würden geschlossen. Kann sich keiner vorstellen, aber können wir ja mal mit annehmen. Und dann gibt es noch irgendwas dazwischen. Dann haben wir einen Moment überlegt und haben gesagt, wir tun jetzt einfach mal so, als könnte der Worst Case auf uns zukommen. Boah. Ja, und dann haben wir gesagt, was bräuchten wir alles, damit wir für den schlimmsten Fall gerüstet sind, dass alles digital abläuft. Und haben dann identifiziert, das hat vor allen Dingen unser Rechenzentrum gemacht und schon mal die Bestellungen rausgeschickt, was wir bräuchten. Und zwei Wochen später war es soweit. War natürlich eine Katastrophe. Es gibt vielleicht eine Sache, die ich gerne erzählen würde, die leider nie irgendwo in einer Zeitung stand oder die nie berichtet worden ist. Es war ja damals so, dass die Schulen sehr oft darunter litten, dass ihnen relativ kurzfristig mitgeteilt wurde, was es an Änderungen gibt. Bei den Hochschulen war das tatsächlich anders. Ich habe unser Ministerium nie so zuhörend erlebt. Ich habe die Zusammenarbeit mit den Universitäten, aber auch Hochschulen in Bayern nie so eng erlebt. Wir hatten einmal in der Woche eine Zoom-Konferenz gemeinsam mit dem Ministerium, wo wir überlegt haben, was können wir tun? Was gibt es für Ideen und Vorschläge an den Hochschulen? Und in diesem Austausch haben wir dann doch ein paar Dinge machen können, die das Ganze vielleicht abgemildert haben. Also zunächst einmal war natürlich Troubleshooting das Wichtigste für dieses Sommersemester, das ja dann verkürzt angefangen haben, haben wir natürlich die Lehre digital aufbereitet. In dieser Zeit schon, nachdem die erste Info an die Studierenden vor allen Dingen rausging, habe ich auch unsere Studierenden nie so konstruktiv erlebt. Die ersten Rückmeldungen waren gleich, Mensch, das ist ja eine Katastrophe, aber hey, könnten wir nicht dieses und jenes tun? Und ganz viele Vorschläge, die von den Studierenden kamen, haben wir dann auch, soweit es irgend möglich war, umgesetzt. Mein Highlight aus dieser Zeit war sicherlich, wir haben zum Wintersemester, sobald es einigermaßen wieder ging, haben wir das Projekt 100 helfende Hände umgesetzt. Wir haben 50 Hiwis eingestellt und die ganzen ersten und zweiten Semester, also das erste so Corona-Semester, Sommersemester 2020 und das Wintersemester, in Gruppen zu jeweils 5 Personen auf die 50 Hiwis aufgeteilt. Und die haben dann für ihre 5er-Gruppen, weil die durften wir da ja dann wieder, Führungen an der HNU und Zusammenkünfte angeboten. Also wir haben wirklich getan, was ging, um die Hochschule wieder aufzumachen. Wir haben auch so ab dem Zeitpunkt, wo es gab ja dann immer die Beschränkung von Personen, die gleichzeitig zusammenkommen durften, aber wir haben relativ früh auch aufgemacht und gesagt, kommt an die Hochschule und nutzt die Gruppenräume, also in 5er-Teams oder so, wie es halt möglich war. Also wir haben eine ganze Reihe von Vorschlägen, die uns von Seiten der Studierenden, aber auch natürlich aus dem Kollegium oder auch von anderen Hochschulen erreicht haben, bei uns auch umgesetzt, um so bald wie möglich die Hochschule wieder aufzumachen und als Ort des Diskurses und der Gemeinsamkeit erfahrbar zu machen.
Wie haben das die Studierenden erlebt? Ich meine, technisch ist ja das eine, dass ich sage, okay, ich habe ich alles in meiner Vorlesung im Zoom. Mag jetzt mal inhaltlich gar nicht mal so viel anders sein, aber da fehlt ja das eigentlich Entscheidende, was man als Student so machen möchte. Ne?
Also sowohl für die Studierenden wie auch für die Lehrenden war das eine enorme Herausforderung. Wir Lehrenden leben ja auch von der Interaktion mit den Studierenden. Und diese schwarzen Kacheln waren für viele Kollegen auch furchtbar. Für die Studierenden haben wir zufälligerweise tatsächlich in diesem Jahr 2020 einen University Health Report geplant gehabt, eben der dann zufälligerweise mitten in die Corona-Zeit gefallen ist. Und also die psychische Situation unserer Studierenden war verheerend. Allerdings nicht nur unsere natürlich, sondern das wissen wir aus bundesweiten Studien, dass diese Zeit der Beschränkungen gerade die junge Generation hart getroffen hat. Umso wichtiger war es für uns eben dann, als wir wieder aufmachen konnten, gemeinsam übrigens mit der Studierendenvertretung, die nie so ein wertvoller Partner war wie in dieser Zeit, wieder Angebote zu schaffen für Gemeinsamkeit. Unser ganzes studentisches Gesundheitsmanagement, das wir dann angeboten haben, damit die jungen Leute wieder zusammenkommen. Und ich erinnere mich, als das erste Mal wieder Erstsemesterbegrüßung an der Hochschule stattfand. Ich mache die ja immer am Anfang jedes Semesters. Ich weiß noch, wie ich damals an die Hochschule gekommen bin. Und normalerweise muss ich mir einen Weg bahnen durch eine schnatternde, fröhliche Schar, die da zusammensteht. Diesmal standen alle auf Armeslänge alleine da und haben auf ihr Handy geschaut. Und also es brauchte wirklich eine Zeit, bis die jungen Leute auch wieder Kontakt zueinander aufgebaut haben. Und das war für uns ganz wichtig, dann wieder eben die Möglichkeit zum Austausch, zum gemeinsamen Erleben zu schaffen.
Würden Sie sagen, das ist jetzt alles vorbei und man merkt jetzt an der HNU aktuell gar nichts mehr, es ist so wie vorher?
Also wer sagen würde, dass er nichts mehr davon merkt, der müsste vermutlich die Augen öffnen. Es hat sich viel Positives verändert, indem wir danach mit den Innovationen gleich weitergemacht haben. Also wir haben damals, vorher gab es noch überwiegend Klausuren eben oder Hausarbeiten. Wir haben jetzt eine Fülle von unterschiedlichen Prüfungsformen, aber auch didaktischen Formaten in der Präsenzlehre, die einfach in der Zeit nach Corona entstanden sind. Insofern, das war ein irrer Innovationsschub. Man merkt aber natürlich auch, dass es vielen Jugendlichen einfach immer noch nicht gut geht. Und da haben wir ja zum Beispiel in der Hochschule so ein Mental Health First Aid Team im Bereich des studentischen Gesundheitsmanagements, die da natürlich auch auf diejenigen noch aufpassen, die aus der Zeit noch einfach noch nicht zu ihrer vollen Leistungsfähigkeit zurückgekehrt sind.
Also das eine ist natürlich das rein organisatorische und das Außenrum von der Infrastruktur her und das andere ist natürlich, sind natürlich die, wie geht es dem Einzelnen, die psychischen Belastungsfaktoren. Ne?
Genau, auf der anderen Seite, das sagen aber auch die bundesweiten Studien, es gibt ja auch diejenigen, die gerade von dieser Zeit des selbstgesteuerten Lernens profitiert haben. Also es gab durchaus einige, man rechnet so 25% sind negativ betroffen, aber ungefähr 25% sind auch positiv betroffen, die einfach gesagt haben, wunderbar, ich ziehe mir das Zeug jetzt selber rein, ich schaue mir das selber an und die auf die Art und Weise eigentlich gewonnen haben. Die gibt es natürlich auch.
Schauen wir mal in die Zukunft so ein bisschen, wie es so weitergeht in den nächsten Jahren. Ein Thema, das man ja immer wieder, das hört man natürlich nicht nur im Zusammenhang mit der HNU, aber Sie sind ja auch eine öffentliche Einrichtung und leiden da wahrscheinlich genauso drunter wie alle anderen auch, ist die überbordende Bürokratie. Da wird ja sogar ganz oben von der Staatsregierung angesetzt, zumindest verbal. Spüren Sie das auch oder haben Sie da schon Ideen, wie Sie dem entgegenwirken können oder sagen Sie, können wir gar nicht machen, weil wir gar nicht in der Lage sind, sondern wir sind nur diejenigen, die es abbekommen sozusagen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Üblicherweise verbindet man ja Hochschulen und öffentliche Einrichtungen gerne mit Bürokratie. Wir haben von 2019 bis 2023 ja unsere Systemakkreditierung umgesetzt. Das heißt, wir haben jetzt ein Qualitätsmanagement an der Hochschule, mit dem wir für den Bereich Lehre unsere Studiengänge selber akkreditieren können. Und wenn man Begriffe wie Akkreditierung, Qualitätsmanagement etc. hört, dann blinken bei jedem sofort Bürokratie im Kopf auf. Aber im Gegenteil, gerade dass wir diese Prozesse jetzt haben, gerade dadurch haben wir jetzt die Möglichkeit, viele Dinge, die vorher sehr kompliziert waren, deutlich zu verschlanken, indem wir beispielsweise einige Dinge, die geprüft werden und dann eben kompliziert nachgearbeitet werden, jetzt schon mal an den Anfang des Prozesses ziehen. Oder indem wir Dinge einfach mal vereinfachen, die wir bisher zu komplex gehandhabt haben. Auch da komme ich noch mal auf Bologna zurück. Bologna wird oft auch, oder der Bologna-Prozess wird oft auch dafür verantwortlich gemacht, dass es viel komplizierter geworden sei. Wir haben sicherlich als Hochschulen insgesamt viele Dinge am Anfang etwas kompliziert umgesetzt, die wir jetzt mit der Systemakkreditierung auch deutlich nochmal verschlanken können.
Also können Sie auch wirklich selber was dazu beitragen?
Auf alle Fälle.
Das geht.
Auf alle Fälle.
Woran merkt man das dann? Merke ich das als Studierender? Merke ich das als Professor? Also als Außenstehender wahrscheinlich werde ich eher weniger merken, denke ich mal. Oder merken Sie das innerhalb der Verwaltung?
Also man merkt es innerhalb der Verwaltung, es merken aber auch die Studierenden. Gerade aktuelles Beispiel, heute Morgen habe ich wieder per E-Mail einen Antrag auf Anerkennung von Prüfungsleistungen bekommen. Das geht heute viel, viel schneller durch geeignete Systeme, als es früher der Fall war. Und da haben wir zum Beispiel, das heißt wir, vor allen Dingen natürlich unser fantastisches Prüfungsamt, Studium- und Prüfungsoffice, aber auch die Lehrenden, die daran beteiligt waren, und das Rechenzentrum die Prozesse deutlich vereinfacht.
Also gibt es das schon tatsächlich auch noch, dass die Bürokratie etwas nach unten geht? Es ist natürlich immer, je größer sie auch werden und gefühlt wachsen sie ja permanent, ja, desto komplizierter wird es natürlich auch allein von der Logistik her. Hier wieder ein neuer Bau und da wieder ein neuer Parkplatz und da wieder vier neue Studiengänge. Das muss man auch erstmal alles bewältigen. Jetzt zum Ende hin schauen wir mal so ein bisschen noch weiter in die Zukunft, vielleicht auch ein bisschen träumerisch oder ein bisschen visionär, wie dem auch immer. Jetzt schauen wir mal 15 Jahre voraus. Wie sieht es da aus bei Ihnen an der HNU?
Na, ich hoffe, dass wir bis dahin vielleicht einen vierten Bauabschnitt haben. Deutlich nochmal gewachsen sind. Wir werden sicherlich deutlich wachsen. Gleichzeitig aber stellt sich natürlich die Frage, wie wird sich Hochschullandschaft bis dahin verändert haben? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Geschwindigkeit der Veränderung nicht nachlässt, sondern dass das, was wir in den vergangenen 15 Jahren erlebt haben, in den nächsten 10 bis 15 Jahren auch nochmal auf uns zukommt, dann denke ich, werden wir mit enormen Veränderungen zu tun haben. Wir haben in den vergangenen 15 Jahren erlebt, dass diese Umstellung von dem eindimensionalen aufs zwei- beziehungsweise dreistufige Bildungssystem. Jetzt frage ich Sie, wie viele Leute in Ihrem Umfeld kennen Sie, die das, was Sie mal gelernt haben, 20, 30 Jahre später immer noch machen? Keinen, oder? Also mit anderen Worten, die Hochschule bereitet ja darauf vor, auf dieses Konzept des lebenslangen Lernens, was aber auch heißt, dass ich natürlich nicht an der Hochschule, wenn ich einen bestimmten Studiengang studiere, einen bestimmten Beruf erlerne, sondern ich habe grundsätzlich die Kompetenz, in meinem Leben mit dem, was ich gelernt habe, unterschiedliche Berufsfelder auszuüben. Und ich denke, das wird sicherlich noch mal deutlich mehr Bestandteil auch unserer Studiengänge werden, dass wir unterschiedliche Spezialisierungen, unterschiedliche Ausprägungen möglich machen. Paradebeispiel ist da unser alter Studiengang Betriebswirtschaft, der alt im Sinne von, es gibt ihn schon sehr lange, der aber dadurch, dass er sehr, sehr viele Schwerpunkte, sehr, sehr viele Spezialisierungen der Studierenden ermöglicht, ein so topmoderner Studiengang ist, wie sie ihn kaum im Umfeld antreffen werden. Und das wird sicherlich in den nächsten Jahren noch mal deutlich mehr werden. Was sich meines Erachtens sicherlich ändern wird, ist, wir sprechen momentan ja von Online-Lehre. Das ist traditionell eben die Fernuniversität Hagen. Da gibt es aber auch die IU und andere, aber auch einige Hochschulen, die bieten sehr viel Online-Studiengänge an. Wir haben auf der anderen Seite die dualen Studiengänge, in denen die entweder Berufsausbildung oder ein signifikanter Praxisanteil ins Studium integriert ist. Wir haben vor allen Dingen im Studiengang Systems Engineering außerdem einen Studiengang mit erhöhter Geschwindigkeit, in der ich eben schneller studieren kann, mehr ECTS machen kann. Das sind alles momentan noch so Säulen nebeneinander. Ich glaube, dass diese Säulen in 15 Jahren nicht mehr nebeneinander gibt, sondern dass es möglich sein muss, dass ich in einem Studiengang, in einem Modell mal ein bisschen online studiere, mal Berufstätigkeit und Studium miteinander verbinde. Ich glaube nicht, dass es diese Trennungen weitergeben kann. Momentan unterscheiden wir auch noch zwischen grundständigem Studiengang und weiterbildenden Studiengängen. Auch da ist die Frage, inwieweit sich das auflösen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in den nächsten Jahren, wie gesagt, regulativ geht es heute noch nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man irgendwann mal sagt, ach, ich mache jetzt einfach mal das Grundstudium, dann arbeite ich ein paar Jahre oder gründe mein Unternehmen und dann gehe ich einfach mal wieder an die Hochschule zurück und mache einen Abschluss und setze dann noch einen Abschluss drauf. Wenn wir das Konzept des lebenslangen Lernens wirklich ernst nehmen, dann werden Studienzeiten, Berufszeiten, aber auch Gründungszeiten oder andere Zeiten werden immer mehr sich vermischen müssen. Auch die Zeiten, in denen ich dann einfach mal was online studiere, weil ich sage, ich werde jetzt gerade Vater oder Mutter und kann diese Zeit prima verbinden, indem ich was weiter lernen kann, hier jetzt bloß gerade nicht weg. Also lege ich jetzt ein paar Dinge online ein. Wie gesagt, das sind alles bisher einzelne Säulen von Studiengangsmodellen. Und ich glaube, dass die sich sicherlich auflösen werden. Und das Zweite, von dem ich 100% überzeugt bin, ist, einfach nur studieren, ohne dass man ein Unternehmen und nicht nur eins, sondern bitte mehrere aus unterschiedlichen Branchen kennenlernt, dass man sich beschäftigt mit der kommunalen Eingebundenheit, also mit dem demokratischen oder kommunalen System, in dem man tätig ist, aber auch die Perspektive der zivilgesellschaftlichen Akteure berücksichtigt. Das wird zukünftig auch schwieriger werden.
Ein wunderbares Schlusswort. Lebenslanges Lernen und die HNU mittendrin und begleitet uns alle die ganze Zeit. In der vergangenen Stunde zu Gast heute bei uns eine Stunde mit, die Frau Professor Dr. Julia Kormann. Sie ist die Vizepräsidentin der HNU. Vielen Dank, Frau Kormann, dass Sie in der vergangenen Stunde Zeit für uns gehabt haben.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Radio Free FM ist der beste Sender der Welt.